Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Maybe Baby. Heute geht's ziemlich direkt mit der Folge los. Ich werde gar nicht so viel am Anfang reden, weil ich die Folge wieder im Vorhinein aufgenommen habe und deswegen nicht so kluges Tagesaktuelles von mir geben kann. Ich hoffe auf jeden Fall inständig, dass, wenn ihr die Folge hört, das Wetter endlich besser ist als jetzt Mitte Mai, wo es hier grau ist und regnet. Insofern hoffe ich sehr, dass ihr gerade die Sonnenstrahlen schon so richtig genießen könnt und erzählt euch mal kurz, was heute auf euch zukommt. Heute geht es wieder so richtig intensiv um das Thema künstliche Befruchtung. Beim letzten Mal haben wir ja so über die Thematik Dauerpflege geredet und ich hatte auch so ein bisschen was so zum Thema Adoption angeschnitten. Heute also wieder ganz was anderes. Es wird heute ein bisschen international, zumindest ein ganz bisschen, denn ich habe ein Gespräch geführt mit einem Gast, einer Gästin aus Österreich. Doch bevor wir dazu kommen, wollte ich mal ein Thema aufgreifen, das schon ganz lange so auf meiner Themenliste steht. Und es ist ein Thema, das sehr, sehr viele Paare, Frauen beschäftigt, wenn es um das Thema künstliche Befruchtung geht. Und zwar geht es um die Frage, wie viele Embryonen lasse ich mir einsetzen? Und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ein durchaus relevantes Thema, wo man unterschiedliche Ansichten haben kann, wo es aber durchaus auch so ein paar einschlägige Fakten dazu gibt. Und ich dachte, das ist mal wieder ein schöner Anlass, um euch da ein bisschen was drüber zu erzählen und dazu auch so ein bisschen, ja, meine eigene Erfahrung und so ein bisschen meine persönliche Ansicht dazu zu teilen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema denkt und freue mich jetzt auf eine Folge mit euch zusammen. Vielleicht kennt ihr das ja auch, man läuft so auf der Straße oder man ist vom Spielplatz und dann sieht man da so ein älteres Paar oder vielleicht so eine ältere Frau und man sieht, die hat Zwillinge dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem Kopf, da läutet dann ganz oft so eine Alarmglocke. So ein bisschen die Vorurteile werden aktiviert in meinem Kopf und ich frage mich, sind das jetzt natürliche Zwillinge oder hat die vielleicht eine künstliche Befruchtung? Und ja, das ist so das, was in meinem Kopf recht automatisch oft passiert, wo ich ja in diesem Thema drin stecke. Aber ich glaube, das ist auch so ein allgemeines Vorurteil, das es gibt, nämlich, dass künstliche Befruchtung zu einer extrem hohen Mehrlingsschwangerschaftsrate führt. Und ja, die Frage ist, wie bei so jedem Vorurteil, was ist da dran und warum ist das so und auch, ja, was kann getan werden? Ich will das Thema so ein bisschen aufdröseln mit euch und ganz wichtig vorneweg zu sagen, das ist ein recht komplexes Thema und ich bin keine Juristin und ich bin keine Ärztin. Und eigentlich, um das so richtig zu verstehen in der Tiefe und euch das komplett richtig zu vermitteln, müsste ich ja in beiden Bereichen tiefergehendes Wissen haben. Ich habe mich natürlich wie immer bemüht, die Informationen möglichst gut zu filtern und zusammenzufassen und hoffe, dass das, was ich euch erzähle, insoweit verlässlich ist. Spätestens, wenn ein Paar eine erste IVF oder ICSI macht, dann stellt sich die Frage, wie viele Embryonen lasse ich mir einsetzen, also zurückgeben in die Gebärmutter. Und grundsätzlich kann man sagen, dass die rechtliche Basis dafür, was im Rahmen einer künstlichen Befruchtung überhaupt erlaubt ist, im Embryonenschutzgesetz geregelt ist. Das Embryonenschutzgesetz ist ein Gesetz, das 1990 erlassen wurde. 1991 ist es in Kraft getreten. Das heißt, es ist ein 30 Jahre altes Gesetz. Und in diesem Gesetz wird sehr genau vorgegeben, was in den Kinderwunschkliniken überhaupt laufen darf. 30 Jahre, das ist gerade im Anbetracht der medizinischen Entwicklung in diesem Fachgebiet sehr, sehr lange. Und deswegen muss man auch sagen, dieses Embryonenschutzgesetz wird heiß debattiert. Es wird jetzt seit einiger Zeit gefordert, dass es endlich aktualisiert wird im Hinblick auf verschiedenste Themenbereiche. Es ist ein bisschen Fluch und Segen. Es ist wichtig, dass es das gibt, weil es ein Gesetz ist, das das menschliche Leben schützt. Aber vieles davon passt überhaupt nicht mehr mit der Realität zusammen und mit dem, was auch in den Kinderwunschkliniken in Deutschland tagtäglich praktiziert wird. Ich betone es nochmal, es bezieht sich jetzt hier das, was ich sage, auf Deutschland. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel aus Österreich zugeschaltet habt, wie meine Gesprächspartnerin nachher, dann kann es eben sein, dass einiges davon gar nicht auf euch zutrifft. Im Embryonenschutzgesetz ist geregelt, dass einer Frau maximal 3 Embryonen innerhalb eines Zykluses übertragen werden dürfen. Also alles zwischen 1 und 3 Embryonen ist erlaubt. So, und jetzt zitiere ich mal aus dem ersten Paragraphen dieses Gesetzes. Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer es unternimmt, mehr Eizellen einer Frau zu befruchten, als ihr innerhalb eines Zyklus übertragen werden sollen. Ich bin, wie gesagt, hier keine Juristin, aber an alle, die schon mal so eine Behandlung gemacht haben, ihr könnt ja mal kurz überlegen, wurden bei euch schon mal mehr Eizellen befruchtet, als euch innerhalb eines Zyklus übertragen werden sollen? Und ich glaube, man merkt schon, okay, hier ist schon so eine große Schwachstelle dieses Gesetzes, beziehungsweise klafft hier die Realität dann doch sehr stark auseinander mit dem, was da gesetzlich verankert ist. Grundsätzlich ist dieses Gesetz natürlich bindend und es ist so, dass die Devise in Deutschland ist, dass innerhalb eines Zyklus, also bei einer Punktion und der Befruchtung der Eizellen hinterher, nicht mehr Embryonen produziert werden sollen, als der Frau dann auch in diesem Zyklus eingesetzt werden können. Das heißt, was nicht erwünscht ist, ist, dass auf Vorrat Embryonen produziert werden, die dann eingefroren werden und gegebenenfalls in späteren Zyklen wieder zurückgegeben werden. Es ist zwar erlaubt, überschüssige Embryonen einzufrieren, kleines Problem an der Sache ist, dass das so natürlich eben nicht vorgesehen ist und insofern auch von den Krankenkassen entsprechend nicht erstattet wird. Ja, die nächste Konsequenz dieser Regelung ist, dass es eigentlich vorgesehen ist hier im Land, dass Frauen das zurückbekommen, was vorhanden ist an Embryonen. Das heißt, dass in der Regel eben mehrere Embryonen auf einmal zurückgegeben werden, da es nicht vorgesehen ist, dass Embryonen kryokonserviert werden. Dazu kommt, dass es meistens nicht finanziert wird. Das heißt, es ist auch eine finanzielle Entscheidung, die ein Paar da treffen muss. Denn das Paar müsste die Kosten für eine Kryokonservierung und weitere Transfers ja selber tragen. Ja, das kann sich schon oft auf dann nochmal ein paar tausend Euro belaufen. Insofern ist es auf jeden Fall nicht das Standardvorgehen. Wobei man sehr klar sagen muss, dass das natürlich mittlerweile sehr oft so gemacht wird, dass nicht 3 Embryonen eingesetzt werden, sondern dass lieber weniger übertragen werden und dann noch welche kryokonserviert werden. Also ihr merkt schon, dieses ganze Thema ist so ein bisschen komplex, ein bisschen diffus. Was sich ja aus dieser etwas undurchsichtigen Gesetzeslage da so herausgebildet hat in den letzten Jahren, ist der sogenannte deutsche Mittelweg. Und der deutsche Mittelweg, das findet sich auch so als Begriff immer wieder, der beschreibt jetzt ein bestimmtes Vorgehen, das im Rahmen der künstlichen Befruchtung in Deutschland oft praktiziert wird und sozusagen einen gewissen Mittelweg darstellt. Dazu müssen wir uns vor Augen führen, wenn einer Frau Eizellen entnommen werden, wenn diese befruchtet werden, dann entwickeln sich ja nicht aus allen befruchteten Eizellen wirklich Embryonen weiter. Das heißt, je nach Tag bleibt die Entwicklung dieser befruchteten Eizellen stehen. Oft wird dann so eine Rate von 1 zu 3 angegeben, also aus 3 befruchteten Eizellen entwickelt sich dann eine Tag 5 Blastozyste. Das heißt, wir sehen, hier ist schon so ein gewisser Ausfall vorhanden. Noch dazu muss man natürlich sagen, dass es längst nicht der Fall ist, dass bei einer Frau alle Eizellen reif sind und alle Eizellen überhaupt befruchtet werden. Das heißt, jede Frau hat so ein ganz bestimmtes Profil, wie viele Eizellen generiert sie bei einer Stimulation, wie viele sind reif, wie viele können befruchtet werden, wie viele entwickeln sich weiter. Das kann wirklich sehr stark variieren von Frau zu Frau. Und dieser deutsche Mittelweg, der hier praktiziert wird, der bedeutet, dass man sozusagen diese individuellen Profile mit in die Rechnung einbezieht und damit rechnen kann und kalkulieren kann und überlegen kann, okay, wie hoch muss ich jetzt die Frau stimulieren im Vorfeld, damit ich sicherstellen kann, dass am Ende eben ein Embryo für einen Transfer überhaupt möglich ist. Dann hätten wir das jetzt sozusagen einmal geklärt, was so diese Voraussetzungen sind und wie das überhaupt praktiziert wird. Jetzt ist ja die große Frage, ich habe dann 1, 2, 3, 4 Embryonen übrig. Stellt sich ja auch immer die Frage, wann ist der Transfer? Wenn der am zweiten oder dritten Tag ist, dann sind da vielleicht noch mehr übrig. Wenn er am fünften Tag ist, nach einer Blastozystenkultur, dann sind das vielleicht weniger. Aber es stellt sich jetzt die Frage, gut, wie viele lasse ich mir einsetzen? Und wie viele friere ich ein und lasse mir dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen? Und das bestimmt natürlich ganz wesentlich, wie hoch die Zwillingsrate bei künstlichen Befruchtungen ist. Man muss sagen, dass im internationalen Vergleich in Deutschland die Mehrlingsrate extrem hoch ist. Ich nenne euch mal so einfach, um das einzuordnen, so ein paar Zahlen. Also in einer natürlichen Schwangerschaft liegt die Zwillingsrate bei 1%. Bei den künstlichen Befruchtungen in Deutschland liegt die Zwillingsrate so ungefähr bei 20%. Ich nenne euch jetzt zum Vergleich ein paar andere Zahlen. In Schweden ist die Zwillingsrate bei den künstlichen Befruchtungen bei 4%, in Belgien bei 10%, in Großbritannien bei 14%. Und wenn man sich anschaut, wie praktizieren die das, wie viele Embryonen werden da pro Transfer eingesetzt, in Schweden in 80% der Fälle wird nur ein Embryo zurückgegeben. In Belgien und Großbritannien ist es ungefähr bei der Hälfte der Fälle so, dass ein Embryo zurückgegeben wird und in Deutschland ist es nur bei 19% der Transfere der Fall. Ich habe ja hier im Podcast schon des Öfteren auf das deutsche IVF-Register verwiesen. Das ist die statistische Auswertung nahezu aller künstlichen Befruchtungen und Transfere, die in Deutschland in einem Kalenderjahr durchgeführt werden. Man muss sagen, dass schon seit Jahren wirklich in diesem IVF-Register immer wieder gefordert wird, dass man zurückgeht mit der Zahl der transferierten Embryonen. Und es ist immer so unter dem Motto, weniger ist mehr. Und sie versuchen seit Jahren, das zu zeigen, dass so rein statistisch betrachtet weniger eigentlich mehr ist im Falle einer künstlichen Befruchtung. Und das will ich für euch jetzt hier gleich nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Allerdings muss ich erstmal vorwegnehmen, es sieht zwar in Deutschland nicht so gut aus mit den Mehrlingsraten, eben aus den genannten Gründen, aber die Mehrlingsraten gehen auch hier im Lande zurück und sie sind im Jahr 2019 erstmalig unter 20% gesunken. Also wir sind jetzt so bei 19% und das ist eigentlich ein sehr positiver Trend. Wenn ich jetzt hier von Mehrlingen rede, dann rede ich tatsächlich ja fast ausschließlich von Zwillingen. Man muss sagen, dass Drillinge tatsächlich sehr selten sind. Also das waren im Jahr 2019 0,4% der Schwangerschaften nach künstlichen Befruchtungen. Und auch die Möglichkeit, 3 Embryonen zu transferieren, wird wirklich nur noch sehr, sehr selten durchgeführt. Das heißt, eigentlich so der Hauptdiskussionspunkt ist immer die Frage 1 oder 2. Ja, jetzt sind Zwillingsschwangerschaften etwas, was ja, wie gesagt, auch einfach bei einer natürlichen Schwangerschaft passieren kann. Zwar nur in 1% der Fälle, aber es kommt durchaus immer wieder vor. Und ja, es stellt sich die Frage, ja, was ist eigentlich das große Problem daran? Ist das etwas, was wir vermeiden sollten? Und jetzt ohne Ärztin zu sein und euch das jetzt hier differenziert darstellen zu können, muss man sagen, dass grundsätzlich Zwillingsschwangerschaften einfach Risikoschwangerschaften sind. Und wenn man jetzt in die Daten auch dieses IVF-Registers schaut, da wird angegeben, dass der Anteil der Frühgeburten bei Einlingsschwangerschaften 19,7% beträgt und bei Zwillingsschwangerschaften 83,9%. Also man kann sagen, dass Zwillinge fast immer Frühchen sind und dadurch ergeben sich natürlich auch nochmal bestimmte Risiken. Fakt ist eben einfach das, was viele Fachleute vertreten. Wir sollten eigentlich danach streben, eine Grundlage zu schaffen oder ja, das zu praktizieren, was am Ende sowohl für die Frau als auch für das Kind das niedrigste Risiko darstellt und ja auch die höchste Wahrscheinlichkeit für eine in dem Sinn erfolgreiche Schwangerschaft liefert. Ja, jetzt ist das natürlich für jede individuell Betroffene unterschiedlich und es gibt verschiedene Beweggründe und durchaus auch Diagnosen, die dazu führen, dass man eben in Erwägung zieht oder sich überlegt, soll ich mir jetzt eine oder zwei Embryonen einsetzen lassen? Und ich würde jetzt behaupten, da gibt es ja so verschiedene Motive und ja, das wichtigste Motiv ist natürlich, wie kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich überhaupt schwanger werde mit einem Kind? Und dann die Überlegung, na gut, wenn ich mir mehr einsetzen lasse, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich überhaupt eins festbeißt. Ja, das werde ich mir gleich mit euch nochmal anschauen im Detail. Ein zweites Argument ist, glaube ich, auch, dass viele sich das dann doch wünschen, dass sie mit Zwillingen schwanger sind. Einfach aus dem Gesichtspunkt, dann ist das Thema eben abgehakt, dann muss ich das im Falle eines Geschwisterwunsches nicht nochmal machen und habe sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gut, dann schauen wir mal kurz in die Zahlen rein. Die Zahlen hier beziehen sich jetzt auf Frischzyklen, das heißt, ja, wenn Embryonen frisch transferiert werden. Es ist so, wenn einem nur ein Embryo eingesetzt wird, ein sogenannter Single Embryo Transfer, dann über alle Altersgruppen hinweg ist die Wahrscheinlichkeit einer klinischen Schwangerschaft bei 35,8%. Ja, die sogenannte Baby-Take-Home-Rate, also wenn dann auch Fehlgeburten mit eingerechnet sind, liegt bei 26,9% und die Mehrlingsrate liegt bei 2,1%. Das heißt, was wir hier sehen, das ist eigentlich was Ähnliches, was auch in einer ganz natürlichen Schwangerschaft passieren kann. Es können sich Embryonen natürlich auch nochmal teilen. Das heißt, auch wenn wir nur einen Embryo eingesetzt bekommen, kann es tatsächlich zu Zwillingsschwangerschaften führen. Okay, also wir merken uns 26,9%, weil hier die Geburtenrate bei einem Double-Embryo-Transfer, wo zwei Embryonen eingesetzt werden, ist die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit 41,3%. Die Geburtenrate liegt bei 30,5% und die Mehrlingsrate bei 28,3%. Also nochmal im Vergleich, ich lasse mir ein Embryo einsetzen, Geburtenrate 26,9%, bei zwei Embryonen 30,5%, also ein bisschen mehr. Die Mehrlingsrate 2,1% versus 28,3%, da kann man, glaube ich, sagen, es ist verdammt viel mehr. Wenn man sich das Ganze jetzt für Auftauzyklen anschaut, muss man sagen, eigentlich unterscheiden sich die Zahlen wirklich nur unwesentlich. Da ist die Geburtenrate bei einem Single-Embryo-Transfer bei 23,2% und bei einem Double-Embryo-Transfer bei 28,1%. Ja, was diese Zahlen zeigen, ist, dass sich tatsächlich die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft und die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen, leicht erhöht, wenn ich zwei Embryonen auf einmal einsetzen lasse. Die Mehrlingsrate ist extrem viel höher, die liegt dann ungefähr bei einem Viertel der Schwangerschaften. Ja, Fachleute betonen immer wieder, dass es tatsächlich nicht schlechter ist, beziehungsweise sogar besser sein kann für die Erfolgsaussichten, sich zweimal einen Embryo einsetzen zu lassen, als einmal zwei Embryonen, weil das ja nicht zu schlechteren Schwangerschafts- und Geburtenraten führt, aber eben das Mehrlingsrisiko einfach fast auf Null senkt, eben nicht ganz auf Null, denn es gibt immer die Möglichkeit, dass sich Embryonen noch teilen. Gut, ich glaube, das war jetzt so genügend an so Fachhintergrund. Ich habe das jetzt ja schon mehrmals angeführt. Es gibt da sehr individuelle Beweggründe, wieso man sich für das eine oder andere entscheidet. Und ich dachte, ich teile mal ganz kurz mit euch, wie das bei uns so war. Denn das hat sich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert, unsere Ansicht zu dem Thema. Ich glaube, insgesamt kann ich vorwegnehmen, ich hatte immer eine extrem große Angst vor Mehrlingsschwangerschaften. Ich wollte definitiv nicht mit Mehrlingen schwanger sein, aus diversen Gründen. Ich hatte ja tatsächlich vor so einer Schwangerschaft Angst. Ich wollte nicht so eine schwere Schwangerschaft haben. Und ich wollte ja zunächst auch nicht ein Leben führen mit zwei kleinen Kindern auf einmal. Aus ja, diversen privaten Gründen. Ich war ja da sehr jung, ich war im Studium. Das war alles noch nicht eingetütet und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich das so nebenher schaukeln kann. Also am Anfang war da eine sehr große Angst und das ging ja auch schon vor der IVF und den ICSIs los, denn auch wenn man ja eine normale Hormonstimulation macht, Eisprung auslöst, auch bei Inseminationen, gibt es ja je nachdem, wie viele Follikel heranreifen, immer ein gewisses Mehrlingsrisiko, dass man ja da unter Umständen sogar noch weniger unter Kontrolle hat. Ja, also eigentlich war für mich zu Beginn sehr klar, da wird nur ein Embryo eingesetzt. Und ich muss sagen, wir haben noch überlegt bei der ersten IVF und wir haben uns auch mit dem Thema Kryokonservierung auseinandergesetzt. Ich weiß noch, wie wir gesagt haben, boah, ey, so viel Geld zusätzlich dafür zahlen, dass man dann was einfriert. Das konnten wir damals auch gar nicht abschätzen. Ich konnte auch gar nicht abschätzen, wie anstrengend ist eigentlich so eine Stimulation und Punktion. Und wir haben da echt beim ersten Versuch richtig noch hin und her überlegt und haben dann aber irgendwie gesagt, okay, wahrscheinlich ist es das wert, dann was einfrieren zu lassen. Und haben da tatsächlich auch so aus dem Familienumfeld die entsprechende Unterstützung bekommen. Und es haben eigentlich alle gesagt, macht lieber immer nur ein und wir greifen euch lieber unter die Arme, dass, ja, dass ihr euch das eben finanziell auch leisten könnt. Man muss ja sagen, es hat eben eine finanzielle Komponente, leider. Ja, und wir haben ja dann sehr schnell gemerkt, bei der ersten IVF, da war ja einfach dann gar nichts. Da wurde ja gar nichts befruchtet. Dass ja die Frage ein oder zwei ist ein bisschen relativ. Man braucht erstmal überhaupt ein Embryo. Ja, und so ging das dann so ein bisschen weiter bei der ersten ICSI. Da wurde dann ja was befruchtet. Und auch da stellte sich die Frage eins oder zwei überhaupt nicht, weil es gab halt nur einen Embryo. Und das ist so ein bisschen eine Sache, die hat uns eben sehr begleitet, weil wir sehr schlechte Befruchtungsraten insgesamt hatten. Für mich war das eigentlich eine Art Luxusentscheidung, sagen zu können, ich nehme zwei zurück, weil es gab ja in den meisten unserer Zyklen nicht die Möglichkeit, zwei zurückzunehmen. Wir hatten einen ICSI-Zyklus, wo wir ja doch einiges dann auch zum Einfrieren hatten. Und da haben wir eben immer wirklich nur ein Embryo zurückgenommen. Das war eben ganz bewusst. Das waren dann eben vier Transfere, viermal Single-Embryo-Transfere. Und da hat sich ja nie was eingenistet. Dann bei der nächsten ICSI hatten wir wieder nur ein Embryo übrig. Und bei unserer allerletzten ICSI war tatsächlich der Fall, dass wir zwei Embryonen übrig hatten. Und das war auch der erste Fall, dass ich, oder das erste Mal, dass ich gesagt habe, Leute, gebt mir zwei zurück, weil ich das Gefühl hatte, ich komme einfach nicht weiter. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt 6 Single-Embryo-Transfere hinter uns. Und es hatte ja diese eine Einnistung gegeben, aber ich hatte das Gefühl, okay, also irgendwie, also so fruchtbar sind wir nicht. Ich war dann auch wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ehrlich gesagt, ich fände es jetzt auch schön mit den zwei Kindern auf einmal. Ich war auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es hat eben auch was Positives, wenn das Thema abgehakt ist. Und ja, für mich war so ein bisschen dieses, wahrscheinlich wird es eben auf keine Schwangerschaft hinauslaufen. Und ja, vielleicht ist bei uns einfach so der Punkt, dass ich zwei zurückbekommen muss. Und wir hatten eben ja, das große Glück, dass wir in dem Zyklus dann auch wirklich zwei hatten, die mir zurückgegeben werden konnten. Und ja, ein anderer Punkt, der damit reingespielt hat, war, dass ich gesagt habe, ich schaffe das einfach nicht emotional und ja, kräftemäßig noch einen Transfer zu machen. Und habe gesagt, okay, ich will das jetzt eben alles auf einmal zurücknehmen, ja, was es da eben gab. Ja, also hier nochmal ein neues Motiv, das da mit reinkommt. Es ist einfach verdammt anstrengend, diese Transfere. Diese Wartezeit ist verdammt anstrengend. Und irgendwann an einem Punkt will man das auch einfach, ja, abhaken und will nicht unendlich viele Transfere haben und sagt dann vielleicht lieber, okay, ich habe nur halb so viele Transfere und mache das dann sozusagen auf einen Streich immer. Ja, so viel vielleicht zu meinen individuellen Beweggründen, dass ich mich dann auch ganz am Ende da umentschieden habe. Ich will noch eine Sache jetzt hier kurz am Ende anreißen, dass es natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied macht, wann ich die befruchteten Eizellen oder Embryonen in meine Gebärmutter zurücknehme. Das macht natürlich auch für die, ja, Schwangerschaftsraten und die Mehrlingswahrscheinlichkeit einen großen Unterschied. Und diese Zahlen und auch das, was jetzt ich so von mir erzählt habe, beziehen sich ja eigentlich in der Regel auf Morullas oder Blastozysten, das heißt so ab Tag 4, Tag 5, Tag 6 Embryonen. Das heißt, da hat in der Regel im Vorfeld schon eine gewisse Selektion, natürliche Selektion der Embryonen stattgefunden. Es ist aber so, dass manche Kliniken auch ja viel früher transferieren oder man sich eben dazu entscheidet, dass man schon am zweiten Tag was zurücknimmt. Und ich habe ja vorher gesagt, es gibt immer so diese Rate, die so angegeben wird, 1:3, also nur jede dritte befruchtete Eizelle entwickelt sich überhaupt zu einer Blastozyste. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass ja das, was im Reagenzglas passiert, in ähnlicher Weise, sicher nicht in gleicher Weise, aber ähnlich auch in der Gebärmutter passiert. Das heißt, da wird es dann auch eine bestimmte natürliche Selektion geben. Und in dem Sinne macht es eben einen Unterschied, ob ich 3 Tag 2 Embryonen zurücknehme oder eben 3 Tag 5 Embryonen. Das hier einfach nochmal so kurz angemerkt. So, und mit diesen Worten schließe ich jetzt mal hier diesen langen Themenblock ab. Ich finde es total das wichtige Thema. Ich hoffe, dass es nicht zu langwierig geworden ist. Und deswegen höre ich jetzt einfach mal auf zu reden und lasse gleich Christina hier zu Wort kommen, die nicht nur selber von einem unerfüllten Kinderwunsch betroffen ist und wie ihr hören werdet, schon einige Single-Embryo-Transfere hinter sich hat, leider erfolglos, sondern ja auch ihre Geschichte nutzt und sich vielfältig in Wien für das Thema unerfüllter Kinderwunsch engagiert. Ich begrüße heute Christina bei mir im Podcast und ich glaube, Christina ist mein weitgereistester Gast, wobei du bist ja nicht gereist, du sitzt zu Hause in Wien gerade und wir sprechen über Skype miteinander. Schön, genau, dass du dabei bist.
Hallo aus Wien.
Ja, super, dass du dabei bist. Ja, es hat einen besonderen Grund, dass du heute mit dabei bist, weil du nicht nur eine eigene Kinderwunschgeschichte zu erzählen hast, sondern auch noch viel mehr zu erzählen hast, weil du dich noch engagierst, einen Blog hast, eine Selbsthilfegruppe hast. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute miteinander sprechen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal irgendwie so ein bisschen vorne an.
Gerne.
Vielleicht erzählst du mal, wie so dieser ganze Kinderwunsch bei euch angefangen hat.
Ja, also wie hat's angefangen? Also ich habe meinen Partner relativ spät kennengelernt oder zumindest spät für den Kinderwunsch. Also ich war damals 33 und er 40. Und ich würde sagen, das ist auch so ein Alter, wo der Kinderwunsch dann doch und die Familienplanung recht schnell Thema wird. Und uns war beiden klar, wir wollen zumindest ein Kind. Und nach circa einem Jahr haben wir dann einfach begonnen, ja, schauen wir mal, was passiert. Und die ersten 3-4 Zyklen war ich da sicher auch noch mehr in Angst, sofort schwanger zu sein. Oder was passiert jetzt, so in die Richtung. Aber das hat sich dann relativ schnell gedreht, weil irgendwie mit Zyklus um Zyklus einfach nichts passiert ist. Für mich war das manchmal wirklich die totale Strafe dann. Also ich hatte damals noch starke Regelschmerzen und jeder erste Tag von der Regel war so furchtbar. Ich habe mich dann immer doppelt bestraft gefühlt, so nicht schwanger und dann noch diese furchtbaren Schmerzen und habe mich gefragt, wann hört das jemals auf? nach einem Jahr war es dann so, dass ich irgendwie mir gedacht habe, wir sollten lieber schauen, ja, was los ist, warum es nicht klappt. Ja, am Anfang, weil am Anfang war einfach, haben wir uns natürlich auch immer so ausgemalt, so was macht man mit dem Kind? Und ich habe geschaut, wo sind die Spielplätze, und ich war irgendwie in Vorfreude. Das hat sich aber dann irgendwie mit dem ersten Abend, wo wir in der Kinderwunschklinik waren, war das für mich, dann hat sich das immer mehr gedreht. Also weg von den Fantasien zu, ah, was machen wir mit dem Kind, wie teilen wir uns die Arbeit auf, wer geht wie lang in Karenz, war das dann irgendwie in weiter Ferne, und das hat sich alles gewandelt hin zu Ängsten, okay, was ist, wenn es nie klappt, und was passiert, wenn verlässt mich dann mein Partner, oder wie geht es mir, oder wie lang dauert es jetzt? Also wir waren eben dann nach einem Jahr, waren wir in der Klinik, und davor hatten wir schon Untersuchungen gemacht, also ein Spermiogramm und einfach so diese Routineuntersuchungen, die Hormonspiegel etc. Und da hat sich dann herausgestellt, dass eigentlich gar nichts so schlimm ist. Auch das Spermiogramm, das nur so mittelprächtig war, hat irgendwie den Arzt auch nicht besorgt. Und meine eigenen Werte waren alle okay und die Schilddrüse gut eingestellt. Also ich habe eine, also Unterfunktion bzw. Hashimoto. Kann mich noch gut erinnern, ich bin rausgegangen aus diesem Gespräch und habe mir gedacht, Wahnsinn, eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit. Also es ist nichts, es ist alles in Ordnung. Und normalerweise sind es, ich weiß nicht, 10% Wahrscheinlichkeit bei einmal Geschlechtsverkehr. Und bei uns ist es einfach weniger, weil wir älter sind und ein paar Sachen nicht so gut klappen. Aber ich habe gedacht, wenn wir jetzt in die Kinderwunschklinik gehen, dann ist das nur ein beschleunigender Effekt. Also ich gebe dem quasi weniger Zeit und bemühe mich, da irgendwas in die Hand zu nehmen. Aber im Nachhinein kommt mir das völlig absurd vor, weil das natürlich irgendwie überhaupt nicht so war, weil wir sind jetzt nach 3 Jahren, und ich zähle nicht mehr Übungszyklen. Ich glaube, es sind 40 oder noch mehr, ich habe keine Ahnung. Und 4 Inseminationen und 3 Transfers später ist da noch immer kein Kind. Und ich frage mich dann immer, was das für diese statistischen Wahrscheinlichkeiten heißt, weil irgendwie funktioniert es einfach nicht. Und ja, und bis jetzt heißt es auch immer so, ja, wir wissen gar nicht, sie könnten auch natürlich schwanger werden nach den Befunden. Und ja, jetzt stehen wir halt da und sind in diesem ganzen Mechanismus drinnen seit mehr als 3 Jahren.
Wie war das denn, als ihr da den ersten Termin hattet in der Klinik? Was haben die denn euch da nahegelegt?
Also wir haben dann, also die Befunde waren jetzt nicht so besorgniserregend, aber sie haben uns dann erklärt, naja, wir können natürlich gern eine, also zuerst müssen wir ein Eileiterröntgen machen, also um die Durchgängigkeit der Eileiter zu überprüfen. Und dann können wir gern Inseminationen machen, wenn wir quasi die Geduld verlieren. Und wir sind dann einfach diesen Weg gegangen, haben irgendwie geschaut. Also ich glaube, gerade beim Eileiterröntgen gibt es auch noch so diese, sagen sie einem immer, dass man da auch leichter schwanger wird nachher. Das kann ich mich auch noch so erinnern. Und dann denkst du dir, jetzt noch drei, jetzt die nächsten 2 Zyklen wird es wahrscheinlich klappen. Das war dann auch nicht so. Wir haben dann 4 Inseminationen gemacht in Summe, und da hat sich irgendwie gar nichts getan. Es war auch so, dass also diese diversen Untersuchungen, wie der Krämertest zum Beispiel, war bei mir dann positiv. Und da geht es ja darum, dass irgendwie also mein Zervixschleim die Spermien nicht durchlässt. Aber es ist irgendwie so ein bisschen, also ich glaube, diese Untersuchung ist sehr umstritten. Da weiß auch keiner, ob das wirklich so ausschlaggebend ist. Und wir waren dann ein Jahr eben mit diesen Inseminationen beschäftigt, und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, ich glaube, das macht keinen Sinn. Es war dann einmal auch das Spermiogramm wieder schlechter, und ich habe mir gedacht, das bringt nichts. Und dann war so die Überlegung, okay, naja, die Überlegung war nicht, okay, wir machen jetzt IVF, es war ein langer Prozess dann auch noch. Also es war sicher nicht von heute auf morgen. Wir haben dann, also ich habe auch einen Versuch abgebrochen. Also ich wollte eigentlich den Versuch schon ein bisschen früher starten, und für mich war das aber dann diese Entscheidung einfach so schwer zu sagen, wirklich, okay, ich spritze mir jetzt diese Hormone. Es war irgendwie so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, ich vergifte meinen Körper, oder ich kriege kein Kind. Also so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und ich habe dann den ersten Versuch haben wir dann umgewandelt, dann doch wieder in eine Insemination. Also das war dann die vierte mit Stimulation auch, also mit leichten Hormonen. Aber es ist eben wieder nichts geworden. Und ja, dann war irgendwie klar, an dieser IVF kommen wir nicht vorbei. Wir hatten dann kurz vor Corona den ersten Vollversuch eben. Also für mich war diese Stimulation auch wahnsinnig anstrengend. Also ich habe auch nicht so ganz gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe zum Glück eine Freundin gehabt, die schon mal also Eizellen einfrieren hat lassen. Das hat sehr geholfen, weil das doch irgendwie derselbe Prozess ist und die hat mich da irgendwie auch recht gut durchbegleitet. Aber mir ist, also ich weiß nicht, es ist immer sehr unterschiedlich, was man so hört, aber ich habe relativ viel Eizellen gehabt auf einer Seite und mir hat es auf der Seite dann einfach, die Stimulation war einfach sehr unangenehm. Und ich denke mir heute noch manchmal, wenn ich so lese, so von über 20 Eizellen, denke ich mir so, Wahnsinn, wie geht das? Wie hält das wer aus? Also, weil das ist natürlich super gut, weil du dann wahnsinnig viele einfrieren kannst und hoffentlich viele befruchtet werden, was ja auch keiner weiß. Aber bei mir waren es irgendwie so 13 Eizellen, mehr als die Hälfte auf einer Seite und irgendwie war das nicht so gut aufgeteilt. Und ich weiß auch noch, ich habe mir gedacht, so nach dem Motto, Kinderwunsch ist keine Krankheit, was ja irgendwie zumindest im österreichischen System so ist, dass du eigentlich nicht zu Hause bleiben kannst, weil du krank bist, sondern dass du eben arbeiten gehen musst oder dir Urlaub nehmen. Und ich habe gedacht, ich gehe bis zum letzten Tag arbeiten vor der Punktion, aber das wäre einfach nicht gegangen. Also es war zum Glück so, dass es ein Wochenende war, aber ich bin dann einfach das ganze Wochenende auf der Couch gelegen. Und für mich war die Punktion dann einfach sehr gut, weil einfach alle Eizellen weg waren. Also ich war dann sehr erleichtert nachher im wahrsten Sinne des Wortes. Und mir ist eigentlich bei der Punktion relativ gut gegangen und ich habe halt, ja, es ist ein Eingriff, aber mir ging es durch den Dämmerschlaf eigentlich, habe ich nichts gemerkt. Also ich habe dann auch gescherzt, war irgendwie so der Rausch meines Lebens, war irgendwie ganz lustig eigentlich. Aber ich habe natürlich schon gemerkt dann, dass das ein operativer Eingriff ist und die Narkose auch den Körper belastet, ganz einfach. Also ich muss sagen, für mich war das vorher, also der Teil vor der Punktion definitiv der anstrengendere. Ja, es war dann so, wir haben relativ viele Embryonen rausbekommen. Also 7 wurden befruchtet und auch eingefroren. Also eine eingesetzt oder 7 eingefroren. Also 8 waren es sogar insgesamt. Und für mich war das irgendwie so das Unwort 2020, war so Top-A-Embryonen. Weil alle waren so begeistert, wie toll unsere Embryonen sind. Und wir haben aber trotzdem nichts davon. Also es ist einfach so, dass diese Top-A-Embryonen sich alle trotzdem nicht entwickeln. Ich habe bis jetzt, also ich war, also ich war überhaupt noch nie schwanger. Es war einmal mein HCG beim Frischtransfer leicht erhöht. Aber sonst hat sich da irgendwie nie irgendwas getan. Wir hatten, also nach dem gescheiterten ersten Transfer kam dann gleich Corona. Das war irgendwie für mich überhaupt sehr schwierig, weil einfach quasi eine Woche danach war dann schon alles zu und die ganze Welt in der Pandemie und der größten Krise. Aber ich habe diese Zeit dann auch irgendwie genutzt, um halt herauszufinden, okay, warum hat es nicht geklappt und was können wir machen? Und ich habe dann irgendwie auch versucht, Arzt zu wecken, habe dann auch quasi einen zusätzlichen Arzt konsultiert. Der ist dann draufgekommen, dass mein Prolaktinspiegel in der zweiten Zyklushälfte für eine Einnistung quasi viel zu hoch war. Für mich war das irgendwie, gleichzeitig war das natürlich, also einerseits war das natürlich positiv, weil ich dachte, okay, jetzt gibt es einen Grund. Auf der anderen Seite war ich enttäuscht, weil natürlich wir hatten 4 Inseminationen und eine IVF mit einem schlechten Hormonspiegel, weil den einfach niemand angesehen hat. Ja, aber es hat die letzten Male trotzdem auch nicht funktioniert. Und es ist so, ich habe auch noch eben eine Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto. Und es weiß aber eigentlich niemand, woran es so liegt. Wir sind da irgendwie in der Maschinerie drinnen, lassen alles abklären. Aber ja, so bis jetzt sind wir an diesem Punkt.
Das heißt, ihr hattet jetzt aus dieser einen Stimulation, hattet jetzt 4 Transfere?
3.
3 Transfere. Und
Ja.
das war jetzt alles mit den Embryonen aus diesem
Transfer,
ersten
genau.
Versuch. Okay.
Ja. Und mit denen machen wir jetzt mal weiter.
Ja, wie geht es dir denn so in dieser Wartezeit und ja, dieser Moment, wenn man den Test macht, wenn man selber testet oder auch zum Bluttest geht und dann kommt so dieses Ergebnis. Es ist ja immer
Ja.
ein neues Hoffen und Bangen.
Für mich war es bisher selten wirklich, also es war einmal schon ein Hoffen und Bangen, aber meistens, also war mir irgendwie schon klar, dass es nicht geklappt hat. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das eine völlige Illusion, aber ich denke immer, man müsste es doch ein bisschen merken, dass etwas anders ist. Zumindest dann an dem Tag, wo die Regel ausbleibt. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Mehr, ich weiß es nicht. Aber irgendwie war es dann für mich auch nicht so enttäuschend. Nur einmal hatte ich dann wirklich so das Gefühl, okay, jetzt vielleicht hat es doch geklappt, aber so wirklich war das nie da. Ich muss sagen, für mich war manchmal sogar die Enttäuschung dann größer in normalen Zyklen. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber einfach wahrscheinlich sogar in den Zyklen vor der IVF war die Enttäuschung immer am größten, weil ich gewusst habe, okay, jetzt müssen wir da wieder durch, weil es hat wieder nicht geklappt. Weil es bei uns halt doch ist, dadurch, dass wir nicht wissen, woran es liegt, denke ich mir natürlich, okay, vielleicht klappt es doch mal so. Man hört ja immer diese Geschichten. Was mich wirklich am meisten stresst, sind so einfach diese Arztbesuche, muss ich sagen. Also einfach auch dieses ständige Koordinieren von allen Arztterminen, weil das meiste kann natürlich nur ich wahrnehmen. Jetzt mit Corona ist sowieso, meistens darf nur eine Person zu den Terminen. Da ist das einfach die Last noch viel größer auf mir und auf den Frauen einfach immer. Und ich finde auch, mich stresst einfach wahnsinnig, dann dieses ständig gibt es Entscheidungen zu treffen. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich echt alle Informationen besitze. Wir sind natürlich alle keine Ärztinnen und Ärzte. Ja, und letztendlich bleibt dann doch die Entscheidung für oder gegen eine Behandlung, also oder für einen oder zwei Embryonen oder für die nächsten, also für mehr Hormone. Die Entscheidung dafür bleibt immer beim Paar oder bei einem selbst hängen. Ich finde, das ist dann manchmal schwierig einfach zu treffen, diese Entscheidung. Und es geht ja dann einfach auch um viel mehr. Es ist ja nicht nur diese punktuelle Entscheidung. Ich habe dann auch immer das Gefühl, von dieser Entscheidung hängt dann ab, ob ich jetzt schwanger werde und ein Kind bekomme. Ich finde, eine von meinen Gastautorinnen hat das auch so schön geschrieben. Das ist ja dann immer dieses Wort Kinderwunsch, ist ja völlig untertrieben, weil es geht nicht nur um den Wunsch, sondern um eben diese gemeinsame Zukunft, um ein Lebenskonzept, um irgendwie dieses grundlegende Bedürfnis, Mutter zu werden. Und das, all das steht dann irgendwie auch bei diesen Entscheidungen, die ich treffen muss, am Spiel. Und ich habe, ja, das macht natürlich wahnsinnig Stress.
An welchem Punkt steht ihr denn jetzt gerade? Du hast es schon gesagt, ihr habt jetzt noch Embryonen eingefroren und macht jetzt erstmal so weiter. Wie geht's weiter für euch, der Weg?
Ja, also für uns ist jetzt mal, also für mich war sehr wichtig, ich bin jetzt auch mal geimpft. Also das war irgendwie so, das war jetzt nicht behandlungsverschiebend etc. oder auch nicht, ich habe nicht wirklich darauf gewartet, das war ziemlich Überraschung. Aber das ist doch, glaube ich, ganz gut auch in der Situation momentan. Und wir haben jetzt einiges immunologisch auch abklären lassen. Da ist auch eigentlich nur so halb was rausgekommen. Also da wurde mir dann schon auch Immunglobuline empfohlen und wir werden jetzt wahrscheinlich auch einfach diese Omega-3-Fettsäuren-Infusionen mal probieren, aber das ist alles irgendwie, ja, das sind jetzt die nächsten Schritte. Also wir werden mal sehen. Also da schwebt dann über allem auch immer dann so diese genetische Abklärung, aber davon sind wir noch weit entfernt und ich muss sagen, mittlerweile bin ich schon an dem Punkt, dass ich mir denke, okay, jetzt ist die letzte Stimulation über ein Jahr her. Also doch schon, und wenn wir die restlichen Embryonen verwendet haben, dann überhaupt noch länger. Und dann denke ich mir, okay, ich könnte das vielleicht nochmal machen. Aber ich habe lang gesagt, ich möchte das nie wieder machen, weil es schon sehr anstrengend und stressig war und anstrengend vor allem. Also ich kann mich auch erinnern. Ich habe einmal meinem Mann dann erklärt, er kann sich jetzt eine indische Leihmutter nehmen, weil ich halte das nicht aus. Aber ja, es ist dann doch, also ja, es ist wie mit dem Frosch im Wasser, man gewöhnt sich dann dran. Ja.
Ja, das heißt, ihr könntet euch vorstellen, nochmal eine Stimulation zu
Aber jetzt,
machen.
ja, aber jetzt sind mal die drei noch da und die werden jetzt mal wahrscheinlich einzeln eingesetzt.
Naja, ich würde euch ja wünschen, wirklich, dass dir die nächste Stimulation erspart bleibt, weil ich fand auch immer, dass das wirklich der anstrengendste Teil war. Und man kann es immer nicht abschätzen, man weiß nicht, wie reagieren die Eierstöcke. Wenn sie so stark reagieren, dann geht es einem schlecht. Und wenn sie nicht reagieren, geht es einem ja aber auch nicht gut, wenn keine
Ja.
Eizellen heranreifen. Das ist dann so ein Teufelskreis irgendwie.
Und ich fand es auch für mich interessant, weil ich war ganz am Anfang mal in so einer Gruppe von unserem Kinderwunschzentrum. Und da haben mir alle Frauen versichert, das Anstrengendste quasi ist die psychische Komponente. Und ich finde, ja, in dem ganzen Prozess ist die psychische Komponente wahnsinnig anstrengend, aber ich finde gerade für die IVF und für die Stimulation und auch für die Punktion, finde ich, war für mich schon einfach diese körperliche Komponente das Anstrengendste. Aber eben, ich glaube, wie du sagst, es ist auch für jede Frau so unterschiedlich. Und ich nehme auch an, es ist wahrscheinlich beim nächsten Mal bei mir wieder genau anders als beim letzten Mal. Also, man weiß nie.
Ja, aus meiner Erfahrung wäre wirklich kein Versuch wie der andere.
Ja, das
Mal
denke
ist es
ich
das
mir.
Körperliche, mal ist es das Psychische. Das macht es so schwer, man kann es nicht planen. Man weiß nicht, wie es
Ja.
wird und wie es einem geht. Aber du hast ja eine Sache, mit der du dich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, du kannst mich korrigieren, mit der du dich ein bisschen bei Laune hältst auch oder wo du so ein bisschen so deine Energie reinsteckst. Und das ist ein Blog.
Ja.
Und der nennt sich die Fruchtbar. Kannst du ein bisschen was zu diesem Blog erzählen? Also, was ist das genau? Da kann man sich jetzt erstmal noch nicht so viel drunter vorstellen. Und wie kam es dazu, dass du so einen Blog geschaffen hast?
Ja, also ich habe eigentlich schon am Anfang der Behandlungen irgendwie gedacht, dass ich zumindest einen Artikel über meine Erlebnisse schreiben möchte. Also wie ging es mir mit den Behandlungen? Was hat die künstliche Befruchtung dann auch mit mir gemacht? Wie ging es mir als Frau damit? Weil der Hintergrund war so ein bisschen uns selbst, also sowohl mich als auch meinen Mann, hat einfach dieses Thema völlig unvorbereitet getroffen. Es war so, dass die meisten meiner Freundinnen damals einfach wirklich sofort schwanger waren. Pille abgesetzt, erster oder zweiter Zyklus schwanger. Und ich habe jetzt nicht unbedingt angenommen, dass das bei mir auch passieren wird, aber es ist dann, ja, dazwischen liegen dann doch noch Welten. Und mir hat ganz schnell dann einfach auch der Austausch gefehlt, also mit anderen, dass ich einfach darüber reden kann, wie geht's mir, zu welchem Arzt soll ich gehen. Das ist ja auch irgendwie das Seltsame. Normalerweise, wenn wir eben ein Problem haben, zum Beispiel mit unseren Zähnen, dann gehen wir einfach ins Büro oder ich mache das zumindest. Ich frage dann so, ja, wo gehst du zum Zahnarzt oder welche Behandlung hast du machen lassen? Das fällt natürlich bei der künstlichen Befruchtung oder bei Fruchtbarkeit als Thema völlig flach, weil einfach niemand ins Büro geht und fragt so, ja, wie schaut es bei euch aus? War euer Kind eine natürliche Empfängnis oder eine künstliche Befruchtung? Eben, also dieser Austausch fehlt einfach. Und es ist natürlich auch schwierig, tatsächlich ein Paar zu erwischen, dem es genauso geht und genau das dann zu fragen, wie geht es euch? Ich habe natürlich, was macht man, wenn man nicht weiß, wo weiter weiß? Man fragt das Internet. Und ich habe natürlich wahnsinnig viel dann gegoogelt, also Dokus über künstliche Befruchtung oder Bücher gelesen. Und es war dann so, dass auch relativ rasch dann doch Freundinnen auch betroffen waren, also von Fehlgeburten und künstlicher Befruchtung. Und durch diesen Austausch war dann auch stark so von den anderen, du musst das machen, schreib was, schreib es auf. Der Stein des Anstoßes war dann tatsächlich ein Artikel vor genau einem Jahr zum Muttertag. Weil da hat also im Standard, in der österreichischen Tageszeitung, gab es einen Artikel, der hieß Trotzdem Mama, und da ging es um eine Autorin, die mehrere künstliche Befruchtungen hatte und dann adoptiert hat. Und mich hat das so berührt auch, weil einfach so selten irgendwas über das Thema zu lesen ist, dass ich dann auch der Autorin geschrieben habe. Und durch diesen Kontakt war dann für mich klar, okay, du könntest einen Blog machen. Eigentlich wäre das wirklich eine gute Idee. Und dadurch wurde dann irgendwie ein bisschen aus dieser Idee wurde dann tatsächlich Wirklichkeit. Also ich habe dann relativ rasch versucht, das technisch aufzubauen. Und im August letztes Jahr war es dann soweit, dass dann der Blog hat dann das Licht der Welt erblickt. Damals hat, also vor allem am Anfang habe ich lange überlegt, wie nenne ich ihn überhaupt? Also das ist ja nicht so einfach. Und mittlerweile ist es für mich auf jeden Fall also wahnsinnig positiv und einfach so diesen Austausch mit den anderen. Und was mir schon von Anfang an beim Bloggedanken wichtig war, ist, dass es einfach auch Gastbeiträge geben soll. Also dass auch andere Frauen erzählen, wie ging es ihnen, wie geht es ihnen, was ist passiert. Weil ich wollte einfach nicht nur meine Geschichte erzählen, das war auch wichtig, einfach um auch zu teilen, was mir passiert ist und welche Untersuchungen, eben so zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte einen Hormonspiegel zu machen, ist wichtig. Also diese Dinge einfach zu teilen. Aber ja, und das, seitdem gibt es jetzt die Fruchtbar und irgendwie wächst und gedeiht das Projekt. Und ja, es ist voll schön. Und es gibt mir definitiv Kraft. Und ja, ich habe erweitert dann irgendwie sukzessive um auch Tipps, also jetzt sowohl für, also für in Österreich und vor allem, wir sind sehr Wien-lastig. Wir haben erweitert auch um, also zum Beispiel Tipps für Behandlungen, also Osteopathie, Physiotherapie und Psychotherapie, also quasi Hilfe für den Kinderwunsch. Wo kann ich mich hinwenden? Auch so Yoga. Also, weil mein Eindruck am Anfang war einfach, es gibt so dann doch einiges, aber nirgendwo gesammelt. Und ja, was ist noch oben? Was ist noch oben? Wie letztes Jahr dann irgendwie kam auch im Zuge des Blogs die Idee, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Also es gab einfach vorher keine Selbsthilfegruppe von Betroffenen in Wien, sondern nur wenn dann von Ärztinnen und Ärzten oder von den Instituten selbst irgendwie organisiert, aber nicht von Betroffenen. Und ich hatte damals lang auch überlegt, warum gibt es das nicht? Aber wenn man kurz drüber nachdenkt, ist es irgendwie ziemlich logisch, weil wir kennen selbst alle das Phänomen. Wir denken alle, wir sind dann doch im nächsten Zyklus schwanger. Das ist hier ein logisches Phänomen, ich kann es verstehen. Aber, und dann denken sich alle, na gut, es gibt einfach keine Selbsthilfegruppe, weil es niemand gibt, der sich hier engagiert. Und der nächste Punkt ist natürlich auch, im Idealfall ist es eben nur ein kurzer Zeitraum, in dem man vom Problem betroffen ist. Aber für mich war dann irgendwie auch klar, es ist vielleicht ein kurzer Zeitraum, aber es war für mich ein sehr prägender Zeitraum. Und für mich war auch klar in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ich gründe die Selbsthilfegruppe, das Thema begleitet einen länger. Also betroffen ist man von Unfruchtbarkeit und diesem Kinderwunsch auch noch in einer Schwangerschaft und auch noch darüber hinweg. Also ich glaube, das ist einfach, hört nie ganz auf. Und ich habe dann eine Selbsthilfegruppe mit Unterstützung der Stadt Wien gegründet. Also in Wien gibt es da eine Stelle eben, wo es auch Förderungen gibt, die ich zwar noch nicht eingereicht habe, aber bald machen werde. Und die unternehmen einen da auch an der Hand und helfen einen, also gibt es zum Beispiel eine Liste, wo man sich normalerweise treffen kann. Also wo gibt es Orte, wo man sich treffen kann und solche Dinge. Das fällt natürlich derzeit alles flach. Obwohl für uns als Selbsthilfegruppe ist das auch ganz gut, weil einfach dadurch kann man ortsunabhängig einfach miteinander kommunizieren. Es ist der Schwerpunkt natürlich in Wien, aber es gibt in ganz Österreich, können Frauen teilnehmen und das hat sich einfach ziemlich rasch dann doch recht intensiv entwickelt auch. Also ich war dann ja ganz überrascht, aber es, ja. Wir haben immer sehr viele Anmeldungen und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich alle sehe. Und mittlerweile gibt es auch schon einige Schwangere.
Wie haben denn die Betroffenen davon erfahren, dass es jetzt deine Selbsthilfegruppe gibt?
Also es ist so, ich versuche das auch, also ich habe eine Gruppe auf Facebook auch von der Fruchtbar und da habe ich das dann natürlich auch gepostet, die Treffen auf Instagram. Und es ist so, dass die Stadt Wien auch eine Liste von Selbsthilfegruppen führt. Und da bin ich zumindest jetzt im Online-Verzeichnis auch drinnen. Ja, also Facebook, Instagram und der Blog.
Und wie oft trefft ihr euch?
Ich versuche es jetzt einmal im Monat so zu etablieren. Ich muss auch sagen, es ist besser, weil ich zwischendurch schon zu viele Anmeldungen hatte. Und es ist für mich dann einfach auch schwierig, das zu managen. Je mehr Frauen da sind online, wird es dann unübersichtlicher, sage ich mal. Und dann kann man sich einfach nicht so gut unterhalten. Und ich glaube, je öfter ich es mache, desto besser teilt sich es dann auch auf.
Kannst du vielleicht so einen Einblick geben? Ich glaube, nicht alle, die jetzt hier den Podcast hören, wissen, wie so eine Selbsthilfegruppe überhaupt abläuft. Was passiert denn da so hinter den verschlossenen Türen?
Hinter den verschlossenen Türen von Zoom.
Ja, genau.
Also, ich weiß nicht, wie es bei anderen so abläuft oder nur teilweise, aber bei uns ist es doch eigentlich meistens dann eben, wir machen immer eine Vorstellungsrunde Und alle sagen einfach, was so kurz ihre Geschichte ist und auch wo sie sind, weil oft macht das ja gerade in Bezug auf Tipps für Ärzte und Ärztinnen ist das natürlich ein Riesenunterschied, wo man gerade ist. Und dann geht es einfach um diese, sage ich, Themen, die uns alle betreffen. Welche Behandlungen mache ich gerade? Wie geht es mir mit der Familie und dem Freundeskreis? Wo gehst du zur TCM? Ja, also alle Komponenten. Ich finde es manchmal, es ist einfach auch total lustig. Also es ist einfach in Zeiten wie diesen, noch mehr jetzt mit Corona, einfach total schön, andere Menschen zu sehen und sich über das Thema auszutauschen. Und ja, also ich möchte das wirklich nicht vermissen.
Ah, das klingt super schön. Bekommst du denn Rückmeldungen für deine, nennt jetzt mal Arbeit, also für deinen Blog, für deine Selbsthilfegruppe?
Also ich muss sagen, ich habe das wahnsinnige Glück. Ich habe eigentlich meistens nur positive Rückmeldungen und einfach wirklich sehr, sehr positives Feedback. Also es gibt, also es waren alle auch, glaube ich, sehr froh, dass es das gibt, einfach sich auszutauschen. Ich habe auch bei Zoom immer das Gefühl, dass alle immer ganz happy sind, auch wenn das Thema schwierig ist, dass man einfach nachher dann trotzdem leichter rausgeht. Also, und die einzigen, also negative Rückmeldungen, das Einzige, was mir hier immer einfällt, ist, ich habe auch einen Blog am Online-Standard mittlerweile. Also, da gibt's, also das ist der Blog Kinderwunsch im Online-Standard, wo ich einfach bis jetzt sind es drei Geschichten oder erzähle. Und unter diesen Artikeln und gerade unter dem ersten Artikel sind schon natürlich auch die üblichen negativen Rückmeldungen. Also ich weiß nicht, das geht so in die Richtung, wenn man so spät erst mit dem Kinderkriegen beginnt, bist du selber schuld oder dass mein Partner mich verlassen soll, weil ich bin eh nur an dem Kind interessiert und dann muss er zahlen oder warum wir nicht adoptieren, statt diesen egoistischen Kinderwunsch zu verfolgen und solche Dinge. Also da stehen dann schon solche Sachen drunter, weil da posten einfach alle. Aber gerade jetzt so von den Frauen, die betroffen sind oder auch Paare, die einfach wissen, dass andere betroffen sind, habe ich auch vielen Männern total positive, also viele nicht, aber schon einige Männer auch total positive Zuschriften bekommen. Und ich finde, ja, also das ist wirklich schön auch dann und macht mich auch glücklich und gibt mir Kraft weiterzumachen auch dann.
Ja, das ist ja eigentlich das Schönste, wenn man sich da so engagiert und dann sogar selber auch noch was
Ja, ich
daraus
nehme an.
schöpfen kann. Dieses Gefühl zu haben, man ist halt einfach nicht alleine. Das ist so dieses,
Ja.
was ich so das Allerwichtigste finde.
Ja, das stimmt. Also eben, das ist sicher für mich auch das Wichtigste, eben, dass da auch andere Frauen sind, denen es ähnlich geht und dass das alles normal ist, was du empfindest. Also ich habe eh den ersten Artikel begonnen mit ich hasse schwangere Frauen.
Nein.
Also, weil das einfach so dieses Klassische ist, wofür sich dann alle auch irgendwie schämen, aber es ist ja einfach nichts, ja. Also, und es ist ja dann auch oft, ich sehe es auch jetzt in unserer Gruppe, einfach wenn einige schwanger werden, es ist was ganz anderes, wer schwanger wird, dann auch noch in der eigenen Wahrnehmung. Und wie viel, wenn man weiß auch, was dahinter steht.
Ja. Vielleicht kannst du abschließend sagen, hast du irgendwie einen Tipp für andere Menschen? Frauen, Männer, Paare, die in so einer Situation sind.
Also ich finde auf jeden Fall Gleichgesinnte suchen. Also das ist für mich wirklich so dieses Um und Auf. Aber das ist natürlich auch immer eine Typfrage, ob einem das hilft oder ob man das gar nicht braucht. Ansonsten finde ich es schwierig, irgendwie Tipps zu geben. Also ich glaube immer, das sind dann so die üblichen Sachen, so wie zwischendurch entspannen, nicht zu verkrampft mit dem Thema umgehen. Und das wissen wir ja eh alle selbst. Aber gerade das funktioniert nicht so gut. Also ich glaube, das mit dem Austausch ist immer noch am wichtigsten und besten.
Ja, und ich glaube, dazu leistest du ja auch einen wichtigen Beitrag, auf jeden
Ja.
Fall. Dann sag doch mal abschließend noch, wo kann man jetzt diesen Blog finden?
Ja, also ich bin immer so schlecht im Werbung machen. Also www.diefruchtbar.blog. Und gerne auch, also wie gesagt, ich habe auch im Online-Standard einen Blog zum Thema Kinderwunsch. Das ist ein User-Blog, den findet man sicher auch. Und auf Instagram die Fruchtbar und auch auf Facebook die Fruchtbar. Aber ich glaube, die Gruppe, also wenn jemand bei der Gruppe dabei sein möchte, auf Facebook, die ist am besten zu finden über den Blog.
Ja, dann ganz vielen Dank, Christina, für das Gespräch heute und auch ganz vielen Dank, dass du dich so viel engagierst und uns ein bisschen Einblicke aus Österreich erzählt hast.
Ich freue mich immer, wenn ich mitbekomme, dass Menschen, die vom unerfüllten Kinderwunsch, von Fehlgeburten betroffen sind, sich dafür engagieren und einsetzen, dass sich andere Personen in dieser Situation nicht so alleine fühlen. Und deswegen erzähle ich diese Geschichten hier auch so gerne, um zu zeigen, dass so ein, ja, Leidensweg oder so ein schweres Schicksal, mit dem man da ja eigentlich zu kämpfen hat, also so eine große Hürde im Leben, eben nicht immer nur Negatives ist, sondern einen auch sehr als Person verändert und man da durchaus auch Kraft rausziehen kann, neue Visionen rausziehen kann und ja, viel Erfüllung bekommen kann, wenn man das Gefühl hat, man nutzt diese Situation, um irgendwas zu ändern. Und mir sind da einfach schon so schöne Dinge begegnet. Das kann der Blog sein, das kann die Selbsthilfegruppe sein, der Podcast sein. Es kann aber auch jemand sein, der kreativ wird, der, das hatten wir ja auch schon, hier so ein ICSI-IVF-Tagebuch rausgebracht hat. Jemand, der sich irgendwie kreativ mit dem Thema auseinandersetzt, vielleicht gut malen kann und das dann für sich selber und letztendlich auch so für andere so ein bisschen als Verarbeitungsweg wählt, weil ich glaube, das kann man meistens dazu sagen, dass wenn man sich so ein Projekt überlegt, wenn man sich in so einem Bereich engagiert, dass da auch ganz viel, ich würde sagen, Selbsthilfe mit drin steckt. Zumindest geht mir das immer so. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass jeder da draußen jetzt irgendwie sich ein Projekt überlegen muss und jetzt irgendwie viel Zeit und Energie da reinstecken muss. Ich finde es einfach so wichtig und so schön, dass Menschen, die sich dazu berufen fühlen, das machen und letztendlich auch stellvertretend für viele, viele andere machen, denen die Kraft dazu fehlt, die Zeit dazu fehlt, vielleicht die Ideen fehlen, die sich damit nicht wohlfühlen, die vielleicht einfach gerade zu tief da drin stecken, um noch irgendwie was anderes bewerkstelligen zu können. Deswegen freue ich mich ja auch, wenn ihr hier einschaltet und den Podcast hört. Und ja, wer weiß, vielleicht ist die ein oder andere ja inspiriert, hat Lust auch zu diesem Blog von Christina was beizutragen oder hat vielleicht sogar Lust, selber so eine Selbsthilfegruppe zu gründen oder der beizutreten. Ich glaube, dass sich Christina da auch über Austausch mit euch freuen würde. So, damit mich keine Beschwerden erreichen, werde ich euch noch einen kleinen Fakt über mich hier am Ende erzählen. Und zwar geht es um das Thema Schlaf. Ich habe ja meine Doktorarbeit über Schlaf geschrieben, über das Thema Schlaf. Und das ist insofern so ein bisschen, ja, ironisch. Es ging in meiner Doktorarbeit eigentlich um die Auswirkungen von schlechtem Schlaf. Und ich bin tatsächlich selber eine sehr, sehr schlechte Schläferin, kann man sagen. Das heißt, ich wache sehr oft nachts auf, muss mehrmals immer nachts auf Toilette, kann oft nicht einschlafen und habe insgesamt einfach einen super, super leichten Schlaf. Das heißt, eigentlich muss nur jemand in der Nebenwohnung niesen und ich bin schon wieder wach. Ja, und dummerweise führt das so ein bisschen dazu, dass ich morgens nie ausgeschlafen bin. Also ich bin schon ausgeschlafen, aber ich bin eigentlich immer müde, wenn ich aufwache. Ich brauche tatsächlich sehr, sehr viel Schlaf und ich habe ein riesengroßes Problem damit, morgens aufzustehen. Ich bin definitiv in keinster Weise ein Morgenmensch und ich tue mir echt schwer damit, abends einzuschlafen, aber morgens schlafen, das geht immer. Also da kann ich auch immer wirklich lange im Bett liegen und immer mich nochmal umdrehen und nochmal eine Runde einschlafen. Ja, wenn jemand irgendwas von mir will oder auch auf der Arbeit, kann ich eigentlich sagen, vor 11 braucht man da gar nicht anfangen bei mir, weil mein Kreislauf einfach im Keller ist. Ich komme echt überhaupt nicht damit klar, wenn ich zu wenig Schlaf bekomme, dann ist wirklich alles gelaufen. Ich bin Niete, was Schlafen angeht, und ich bin definitiv ein absoluter Morgenmuffel. Ja, wenn ihr doch mal morgens irgendwie meine Laune steigern wollt, dann schreibt mir doch einfach eine nette Nachricht, entweder an podcastmaybebaby@gmail.com oder ihr folgt mir auf Instagram unter maybebabypodcast. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet, eine kleine Bewertung schreibt, damit auch andere ihn finden. Und ich entschuldige mich, dass hier im Hintergrund die ganze Zeit eine Katze schreit. Die will nämlich unbedingt, dass ich ihr die Türe öffne und dass sie endlich an die frische Luft wieder kann, wo sie gerade vor 5 Minuten war. Und leider haben wir in der Wohnung hier keine Türen, dass ich sie aussperren kann. Also insofern, das Gepiepse hier in den letzten Minuten stammt von unserer Katze und ich werde mich ihr jetzt mal kurz zuwenden.